Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da sein wird in aller Ewigkeit, unser Herr und Heiland Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, bevor ich den Predigttext verlese, gestatten Sie mir einige Worte, damit ich Sie hinführen kann eben zu dem, was wir dann hören werden. Der Predigttext, den wir hören werden, der spielt im Jahr 30, einige Wochen nach der Himmelfahrt Jesu Christi. Der Heiland war gefangen genommen worden, war gekreuzigt worden, war auferstanden und nach 40 Tagen war er dann gen Himmel gefahren und kurze Zeit danach treffen sich etwa 120 Mann aus der ersten Gemeinde, die sich konstituiert hat. Und diese erste Gemeinde hat ein Problem, denn der Zwölferkreis, den Jesus eingesetzt hat, er ist um einen reduziert. Judas, der Verräter Jesu Christi, ist gestorben. Er hat sich erhangen. In der Bibel gibt es zwei unterschiedliche Erzählungen, so ein bisschen, aber die dasselbe Ereignis beschreiben. Einmal im Matthäus-Evangelium, da wird gesagt, er hat sich erhangen. In der Apostelgeschichte wird gesagt, er ist vorübergefallen und die Gedärme sind aus ihm herausgebrochen. Ich sage das deshalb hier, weil ich immer wieder E-Mails bekomme, die dann fragen, ja, wie kriegt man das denn miteinander überein? Wie ist er denn jetzt gestorben? Nun, er hat sich erhangen und dann hat er vermutlich mehrere Stunden dort in der Hitze Israels gehangen und dann bläht so ein Körper auf und dann hat man ihn abgeschnitten. Und dann ist er runtergefallen und das haben Sie vielleicht schon mal gesehen, wenn so ein Wal strandet halt nach einer gewissen Zeit, ist der chemische Vorgang in dem toten Körper so, dass da so viel Gase sind, dann explodiert so ein Körper, dann platzt er auf. Genau das ist da passiert, also das ist nichts, was sich widersprüchlich irgendwie gegeneinander stellt in der Bibel. In der Bibel gibt es keine Widersprüche, aber weil eben immer wieder Geschwister auch aus dem Internet danach fragen, erkläre ich das eben nochmal. Also das ist ein und derselbe Vorgang, er hat sich erhangen, man hat ihn abgeschnitten, ist runtergefallen, ist aufgeplatzt. Jetzt ist er tot jedenfalls. Die Bibel sagt, er ist jetzt an dem Ort, ist in der Hölle, da wo er hingehört, das werden wir gleich noch hören halt, aber es fehlt eben jetzt einer im Zwölferkreis. Und diese Stelle muss nachbesetzt werden. Und das ist jetzt der Punkt, an den wir hineinkommen. Es sind 120 Mann versammelt, die Jesus nachgefolgt sind. Diese 120 Mann stehen da und dann erhebt Petrus das Wort. Und das, was er dann jetzt sagt, das ist der Predigttext für den heutigen Sonntag. Wir wollen hören auf Apostelgeschichte 1, die Verse 21 bis 26. Da spricht der Apostel Petrus, so muss nun einer von diesen Männern, die bei uns gewesen sind, die ganze Zeit über, als der Herr Jesus unter uns ein- und ausgegangen ist, von der Taufe des Johannes an bis zu dem Tag, an dem er von uns genommen wurde, mit uns Zeuge seiner Auferstehung werden. Und sie stellten zwei auf, Josef, genannt Barsabbas, mit dem Beinamen Justus und Matthäus, und beteten und sprachen, Herr, der du aller Herzen kennst, zeige an, welchen du erwählt hast von diesen beiden, damit er diesen Dienst und das Apostelamt empfange. Dass Judas verlassen hat, um an den Ort zu gehen, wohin er gehört. Und sie warfen das Los über sie und das Los fiel auf Matthias. Und er wurde zugeordnet zu den 11 Aposteln. Amen. Wir wollen beten. Lieber Herr Heiland, du schenkst uns jetzt diese Verse über die Nachwahl des 12. Apostels. Du schenkst uns diese Verse und zeigst uns auch noch einmal an dem, der nicht gewählt wurde, an Barsabbas, was es heißt, dir ein guter Nachfolger zu sein. Wir wollen uns in dieser Predigt jetzt genau darüber Gedanken machen, damit wir für unsere Nachfolge etwas lernen können. Damit das geschieht, dass wir etwas mitnehmen können für unseren Glauben, für unsere Nachfolge. Dazu musst du uns jetzt ansprechen in dieser Predigt durch deinen guten Heiligen Geist. Das wird nur dann passieren, wenn du uns eben segnest in dieser Predigt. Und darum wollen wir dich alle miteinander bitten. Segne du selber das Reden und das Hören deines heiligen und lebendigen Wortes an uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, als ich vor einigen Wochen diesen Text noch einmal gelesen habe, habe ihn erst überlesen, habe dann über den Matthias nachgedacht und habe ich gedacht, warum erzählt Gott das eigentlich? Lässt das den Lukas aufschreiben, wie das passiert ist mit der Nachwahl? Und dann habe ich mich so hineinversetzt in das, was es heißt, ein guter Nachfolger Jesu zu sein, der eben die Auferstehung Jesu Christi bezeugen soll. Das ist ja die Aufgabe, in die er hineingestellt wird. Und dann ist mir an dem Barsabbas ein Vierfaches deutlich geworden, was es ausmacht, ein guter, ein treuer Nachfolger Jesu Christi zu sein. Und so habe ich dann auch diese Predigt überschrieben, was einen guten Nachfolger Jesu ausmacht. Und anhand des Barsabbas wollen wir auf vier Punkte schauen, was da dazugehört hat. Erstens, er muss gerecht sein. Zweitens, er muss treu sein. Drittens, er muss den Sonntag heiligen. Und viertens, er muss bereit sein, die zweite Geige zu spielen. Erstens, er muss gerecht sein. Hier heißt es, und sie stellten zwei auf, Josef, genannt Barsabbas, mit dem Beinamen Justus. Wie komme ich jetzt auf diesen ersten Punkt? Er muss gerecht sein. Nun, diejenigen, die des Lateinischen mächtig sind, die wissen, dass Justus nichts anderes heißt als der Gerechte. Er ist der Gerechte. Das ist sein Beiname. Er ist gerecht. Und auch dieses hebräische Wort Josef hat eine ähnliche Bedeutung. Josef heißt, Gott hat meine Schmach hinweggenommen. Wenn man es jetzt ein bisschen freier übersetzen wollte, er hat mich quasi reingewaschen, freigemacht von meiner Schmach. Das ist der Name des Barsabbas, der auch Barsabbas heißt. Da kommen wir gleich noch im dritten Punkt zu, was das bedeutet, Barsabbas. Aber das ist ein Name. Das ist nicht umsonst, dass dieser Name so ausführlich erklärt wird. Bei dem Matthias wird der Name nicht weiter gesagt, aber bei Barsabbas. Er ist gerecht. Das ist ein Beiname, das hat man ihm gegeben. Und das muss man sein, wenn man Nachfolger Jesu Christi ist. Man muss gerecht sein. Und zwar nicht primär im Zwischenmenschlichen. Das ist auch wichtig. Es ist eine andere Ebene, die wichtig ist für die Gerechtigkeit. Das Zwischenmenschliche, das ist das Vertikale, ist das Horizontale. Das Vertikale, das ist die entscheidendere Frage der Gerechtigkeit, die Beziehung zu dem lebendigen Gott. Es ist ja heute so, dass wir ganz viel nach Gerechtigkeit fragen, in Gesellschaft und in Politik. Nach Lohngerechtigkeit, nach Verteilungsgerechtigkeit, nach Teilhabegerechtigkeit, nach Geschlechtergerechtigkeit, nach Ressourcengerechtigkeit, nach Klimagerechtigkeit. All das sind Dinge, Fragen, die in den letzten Wochen, Monaten und Jahren immer wieder aufgeploppt sind und die uns auch die nächsten Wochen und Monate begleiten werden. Das ist eine Frage, die die Gesellschaft im 21. Jahrhundert bewegt. Gerechtigkeit zwischen und unter Menschen. Und es ist gut und da dürfen wir uns mit beschäftigen. Viel wichtiger aber ist die Frage, nicht wie ich gerecht unter den Menschen umgehe, sondern wie ich gerecht vor dem lebendigen Gott werde. Das ist die wichtigste Frage, die es gibt. Wie bin ich gerecht vor dem lebendigen Gott? Und diese Frage wird leider so gut wie überhaupt nicht mehr gestellt. Nicht in der Politik und leider auch in der Kirche nicht mehr. Die hat sich in weiten Feldern nur noch der Gerechtigkeit zwischen Menschen hingegeben. Aber nicht mehr dieser entscheidenden Frage des Evangeliums, wie werde ich gerecht vor dem lebendigen Gott? Denn kein Mensch ist gerecht vor Gott. Jeder ist ob seiner Erbsünde verloren. Und mit keinem guten Werk, mit keinem gerechten Werk unter den Menschen kann er vor dem lebendigen Gott bestehen. Er ist ungerecht, er bleibt und ist Sünder. Es sei denn, dass dieser Stand der Ungerechtigkeit durch Jesu Christi verändert wird. Gott ist in diese Welt gekommen, ist gestorben auf Golgatha, um diesen Zustand der Ungerechtigkeit zwischen ihm und seinen Geschöpfen wieder in Ordnung zu bringen und die Menschen gerecht zu machen. So lesen wir es in Römer 3, 22 bis 24. Da sagt Apostel Paulus, ich errede von der Gerechtigkeit vor Gott, die da kommt durch den Glauben an Jesus Christus zu allen, die glauben. Es ist kein Unterschied. Die Menschen sind allesamt Sünder und ermangeln des Ruhmes, den sie vor Gott haben sollten und werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung, die durch Christus Jesus geschehen ist. Das ist alles sehr theoretisch und tief theologisch. Das ist die Rechtfertigung des Glaubens, des Menschen allein durch Glauben, durch die Gnade Jesu Christi. Aber das ist wichtig, dass wir diese Grundlage unseres Glaubens immer wieder bestehen, dass zur Nachfolge Jesu Christi das als allererstes wichtig ist, dass wir gerecht vor Gott sind, heißt, dass wir dieses Gnadengeschenk auf Golgatha, die Reinwaschung von unseren Sünden, dass wir das angenommen haben und dass wir das glauben. Wenn wir das nicht haben, wenn wir nicht gerecht sind durch das Werk Jesu Christi vor dem Allmächtigen, Da können wir in der Nachfolge machen, was wir wollen. Da können wir so treu und brav in Gottesdienst gehen. Da können wir so treu und brav unsere Kirchensteuern bezahlen. Da können wir uns treu und brav am Ende unseres Lebens von irgendeinem Pastor beerdigen lassen. Es wird uns nichts helfen. Dann sind wir nicht in der Nachfolge. Dann haben wir irgendein religiöses Schauspiel aufgeführt, aber wir sind keine Nachfolger des lebendigen Gottes Jesu Christi. Wir können nur dann Nachfolger sein, wenn wir gerecht gemacht worden sind durch das Blut Jesu Christi. Einer, der das in der absoluten Tiefe verstanden hat, ist Martin Luther. Der war ja 1505 in Orden eingetreten, hatte also das ganze religiöse Programm dann über Jahre absolviert, aber hatte noch nicht die Gerechtigkeit Gottes bekommen, weil er noch nicht im Glauben war. Erst als er die Bibel übersetzt, den Römerbrief im ersten Kapitel, dann übersetzt er Römer 1, wo es heißt, der Gerechte wird aus Glauben leben, da versteht er, dass die Gerechtigkeit Gottes nicht etwas ist, was wir Gott zu bringen haben, sondern was er uns in Christus Jesus schenkt und was wir einfach nur annehmen dürfen. Und das schenkt ihm den lebendigen Glauber, macht ihn zum Nachfolger Jesu Christi und ist die Grundlage dafür, für das, was wir in der letzten Woche am Reformationstag auch mitbedacht haben, was denn Weltgeschichtliches passiert ist, eben mit der gesamten Reformation. Aber das muss man eben auch verstanden haben, dass die Gerechtigkeit Gottes etwas ist, die er uns schenkt und die wir anzunehmen haben. Sonst kann ich kein Nachfolger Jesu Christi sein. Der Barsabbas war natürlich so einer. Der hatte ja Jesus nachgefolgt. Der hatte das alles mitbekommen. Und er stand im Glauben an Jesus Christus. Deshalb war er auch gerecht, nicht nur für das, was er zwischenmenschlich mit anderen Menschen tat, sondern eben, weil er die Heilstat im Blut Jesu Christi auf Golgatha für sein Leben angenommen hat. Jesus Christus, so heißt es, ist uns von Gott gemacht zur Gerechtigkeit im ersten Korintherbrief. Und er ist uns gemacht und geschenkt, aber wir müssen dieses Geschenk annehmen, sonst können wir Jesus Christus nicht nachfolgen. Ich möchte bei diesem ersten Punkt fragen, alle, die hier sind, die zugeschaltet sind, steht ihr gerecht vor Gott da oder seid ihr noch ungerecht, weil ihr das Heilsgeschenk in Christus Jesus nicht angenommen habt? Folgt ihr schon Jesus Christus nach? Habt ihr ihm schon seine Sünden gebracht und habt ihr euch reinwaschen lassen mit seinem Blut? Ja oder nein? Wenn nein, seid ihr immer noch ungerecht vor dem lebendigen Gott und ihr könnt nicht bestehen vor dem lebendigen Gott und könnt ihm auch nicht nachfolgen. Das ist so etwa, als wenn man gelähmt ist und will einen Marathonlauf machen. Das funktioniert nicht. Da muss man erst operiert werden, muss man von seiner Lähmung befreit werden, um dann in die Möglichkeit versetzt werden zu laufen. Und genauso ist es mit der Nachfolge. Ohne das Blut Jesu Christi keine Möglichkeit der Nachfolge. Deshalb hier nochmal meine Frage. Seid ihr alle durch das Blut Jesu Christi reingewaschen von eurer Schuld und Sünde? Wisst ihr, dass Jesus für euch auf Golgatha gestorben ist, auf dass ihr gerecht sein könnt vor dem lebendigen Gott, ja oder nein? Wenn nein, dann habt ihr ein Riesenproblem, dann müsst ihr in die Nachfolge, weil das Wichtigste eures Lebens fehlt. Wenn ja, dann haben wir die Grundvoraussetzung dafür, dass wir unserem Herrn und Heiland nachfolgen können. Unsere Gerechtigkeit wirken wir nicht aus uns selber heraus und die Grundlage für unsere Nachfolge, das schenkt Jesus Christus allein. Das ist der erste Punkt, was wichtig ist, um ein guter Nachfolger Jesu Christi zu sein. Er muss gerecht sein. Ein zweites, was einen Nachfolger Jesu Christi, einen guten, einen treuen ausmacht, er muss eben treu sein. So heißt es hier in unserem Predigttext in den Versen 21 bis 22. So muss nun einer von diesen Männern, die bei uns gewesen sind, die ganze Zeit über, als der Herr unter uns ein- und ausgegangen ist, von der Taufe des Johannes an bis zu dem Tag, an dem er von uns genommen wurde. Das heißt, für dieses Amt, für den Sie hier jemanden neuen suchen, kommt nur jemand in Frage, der absolut treu zum Herrn gestanden hat. Die ganzen 3 Jahre, wo er übergewirkt hat, der nicht weggegangen sind. Jesus wurde ja nicht nur von den Zwölfen, dem Zwölferkreis begleitet, sondern hatte eine größere Jüngerschar. Der Zwölferkreis ist nicht identisch mit dem Jüngerkreis und auch nicht identisch mit dem Apostelkreis. Der Zwölferkreis, das sind alles Apostel und sind auch Jünger, aber es gab viele Jünger, die weder Apostel noch Jünger gewesen sind. Aber in dem Jüngerkreis waren auch Leute, die ganze Zeit wie die Zwölfer Jesus nachgefolgt sind. Eben, wir hören von zweien hier, von Matthias und von Barsabbas. Sie mussten genauso treu beim Heiland geblieben sein, wie eben der Zwölferkreis auch. Und das war dieser Barsabbas. Er war über 3 Jahre Jesus gefolgt. Er hatte sich nicht abschrecken lassen, als Jesus diese harte Rede gehalten hatte über das Brot, dass er das Brot des Lebens ist. Da lesen wir in Johannes 6, als diese Rede zu Ende ist, da regen sich viele seiner Jünger auf Und dann heißt es davon, von da an wandten sich viele seiner Jünger ab und gingen hinfort nicht mehr mit ihm. Da gab es eine Scheidung. Nicht alle Menschen, die Jesus mit seinem Wort erreicht hat, sind mit ihm gegangen. Eine ganze Menge von Leuten, die zunächst zu seinen Jüngern gehört haben, die sagen, bis hierhin und nicht mehr weiter, das ist zu viel, das mutet mir zu viel zu. So ein bisschen Nachfolge, das ist ja in Ordnung. Aber wenn das alles stimmt, was der sagt, dann mache ich hier nicht mehr mit. Oder denken wir an den reichen Jüngling, bis zum gewissen Punkt ist das alles in Ordnung mit der Nachfolge. Aber als dann ans Portemonnaie und Girokonto geht, da sagt er, nein, danke, hier ist für mich die Grenze, da gehe ich lieber weg. Das sind keine Nachfolger, sondern treue, gute Nachfolger Jesu Christi sind die, die auch durch die schweren Zeiten gehen. Die auch damals, als Jesus dann verhaftet wurde, als es unangenehm wurde, als es vermeintlich ihnen vielleicht auch an den Kragen geht, trotzdem beim Heiland Jesus Christus geblieben ist. Treu. Egal, was es kommt, egal, was irdisch dran ist, treu dem Herrn zu sein. Treue ist etwas, was leider heutzutage als Tugend nicht mehr so die große Rolle in unserem Vaterland spielt. Leider. Denn Treue ist etwas sehr Wichtiges. Treue ist etwas ganz Entscheidendes im Verhältnis zu Gott, eben im Vertikalen, aber auch im Horizontalen. In der Ehe, wie wichtig ist die Treue? Aber wie wird sie heute mit Füßen getreten? Treue, wie wichtig ist sie im Geschäftsbereich? Wie wichtig ist sie in der Familie? Aber leider wird dieser Begriff nicht mehr hochgehalten, wird schändlich beachtet. Man lächelt so ein bisschen drauf, wenn Leute zu diesem Begriff stehen, zur Treue und diese Tugend leben. Aber es ist etwas ganz, ganz Wichtiges, Entscheidendes. Seien Sie froh, wenn Sie in Ihrem Umfeld mit Menschen leben dürfen, die treu sind, die ihre Aufgaben treu erfüllen, die treu zu ihren Versprechen stehen, die treu zu denen stehen, die mit ihnen leben. Aber Treue ist nicht nur etwas, was wichtig und entscheidend ist im zwischenmenschlichen Bereich, es ist auch etwas ganz, ganz Wichtiges, eben im Verhältnis zu Gott. In 1. Korinther 4 lesen wir, dafür halte uns jedermann für Diener Christi und Haushalter über Gottes Geheimnisse. Und jetzt kommt es, nun fordert man nicht mehr von den Haushaltern, als dass sie für treu befunden werden. Wir werden eines Tages nicht gefragt, wie sind denn die Ergebnisse deines Dienstes und deiner Nachfolge gewesen? Wie viele Menschen hast du zum lebendigen Glauben gebracht? Was hat denn alles so geblüht? Welche Früchte waren denn aus deinem Dienst zu erwarten? Da wird uns Gott nicht nachfragen. Er wird schauen auf unsere Treue. Es kann sein, dass wir treu unseren Dienst tun und so wenig passiert. Es kann sein, dass wir treu für unsere Nachbarschaft, für unsere Kinder, für die Enkelkinder beten um Erweckung und keiner kommt zum Glauben. Aber dafür wird uns Gott nicht verantwortlich machen, wenn wir jeden Tag auf den Knien gewesen sind und gerufen haben zum lebendigen Gott. Aber wenn wir gesagt haben, naja, das ist ja nicht so wichtig, wenn die alle nicht im Glauben sind. Ich mache mal lieber meinen Garten schön fertig für den Winter halt, kümmere mich um mein Auto, dass die Winterreifen draußen sind und mit dem Gebet, das ist nicht so wichtig. Und bin dann untreu in meinem Gebetsdienst, in meiner Gebetsaufgabe, die Gott mir gegeben hat. Da wird Gott mit uns drüber sprechen. Es ist entscheidend, dass wir in unserem Dienst treu sind, unabhängig von dem, was an Ergebnissen rauskommt. Wir arbeiten nicht ergebnisorientiert, wir arbeiten auftragsorientiert. Und wenn der Herr uns in den Dienst stellt, egal wo das ist, dann wollen wir treu sein. Eben wie dieser Barsabbas, 3 Jahre treu dem Herrn nachgefolgt, durch die Höhen, durch die Tiefen. Er ist dabei gewesen. Treu, treu bis in den Tod. Das ist das, was Gott von uns verlangt. Im Sendschreiben an die Gemeinde in Smyrna in der Offenbarung lesen wir, sei getreu bis in den Tod, so will ich dir die Krone des Lebens geben. Treu sein. Der ehemalige Bischof der Gemeinde in Smyrna war der Kirchenvater Polycarp. Und seine Gemeinde hatte dieses Wort bekommen, sei getreu bis in den Tod, so will ich dir die Krone des Lebens geben. Er lebte etwa so um 150 nach Christus und als er schon sehr alt geworden war, erhob sich dort eine große Verfolgung eben in Smyrna und er ist verhaftet worden. Und der römische Beamte, der Prokonsul, der verantwortlich war für die Verhaftung, sagte, ja, den wollen wir nicht umbringen, auch wenn es der Bischof ist, der ist so alt, den will ich schonen. Er muss nur verleugnen, dann kann ich ihn verschonen. Und dann macht er eben Polycarp dieses Angebot und sagt, wir werden dich nicht töten, wir werden dich den wilden Tieren nicht vorwerfen, du musst nur deinem Herrn Jesus Christus ableugnen, dann ist das kein Problem, dann kannst du frei rausgehen. Dann sagt er, das kann ich nicht tun, sehr geehrter Herr Prokonsul. Was ich aber tun kann, ist, ich kann Sie unterrichten im Evangelium, in der Lehre von Jesus Christus. treu zum Herrn. Und da ist der Prokonsul ganz wütend geworden. Und hat ihn vor die wilden Tiere werfen lassen, aber weil schon so viele Christen von den Löwen gefressen worden sind, waren die satt, die wollten ihn nicht mehr fressen. Und dann haben sie ihn verbrannt. Und es wird berichtet, dass Polycarp darauf verzichtet hat, dass man ihn fesselt an diesem Marterpfahl, sondern dass er sich frei daran gestellt hat, zur Ehre Jesu Christi, weil er würdig empfunden wurde, das Martyrium für unseren Herrn zu erleiden. Das ist Treue. Das macht Nachfolger Jesu Christi aus. Und das ist das Blut der Märtyrer, mit dem die Kirche und die Gemeinde wächst. Diejenigen, die treu sind. Und dazu sind wir aufgerufen, auch ebenso treu zu sein, unserem Herrn und Gott. Ihn nicht zu verleugnen in dieser Welt, wo wir zunehmend als Christen in die Minderheit kommen, wo es zunehmend schwieriger wird, für ihn treu da zu sein. Da sind wir aufgerufen, treu zu sein, und da bist du aufgerufen, treu zu sein. Ein drittes, was einen guten Nachfolger Jesu Christi ausmacht, er muss den Sonntag heiligen. Bei den ersten beiden Punkten war es ja relativ klar, wo die abgeleitet sind aus dem Predigtext, aber die Sonntagsheiligung, das vierte Gebot, wo kommt das denn hier in diesem Text vor? Nun, dieses Wort Barsabbas, dieses hebräische Wort, heißt übersetzt Sohn des Sabbats. Jetzt könnte man sagen, ja, Sohn des Sabbats, der ist vielleicht an einem Sabbat geboren. Ich glaube nicht, dass es das allein ist, sondern dass Gott uns hier einen Hinweis darauf gibt, was eben auch wichtig für unsere Nachfolge ist, ganz wichtig, nämlich unsere Sonntagsruhe, dass wir den Sonntag halten. Das ist ja sehr interessant, dass in der Bibel, in den 10 Geboten, das längste Gebot das vierte Gebot ist. Eben das Sonntagsgebot. Gedenke des Sabbattages, dass du ihn heiligst. 6 Tage sollst du arbeiten, all deine Werke tun. Aber am 7. Tag ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes. Da sollst du keine Arbeit tun, da sollst du ruhen. Und noch interessanter ist, dass dieses Gebot begründet wird. Und zwar zweimal unterschiedlich. Sie wissen ja, dass in der Bibel zweimal die 10 Gebote gegeben sind. Einmal 2. Mose 20 und zum anderen ein 5. Mose 5. In 2. Mose 20 wird dieses Ruhegebot schöpfungstheologisch begründet. Da wird gesagt, denn in 6 Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles, was darin ist, und er ruhte am 7. Tag. Da wird gesagt, wenn unser Schöpfer das macht, wenn er 6 Tage arbeitet und am 7. ruht, dann sollen wir es auch so tun. Also schöpfungstheologische Begründung. Und in der anderen Überlieferung der 10 Gebote, in 5. Mose 5, da gibt es dann eine geschichtstheologische Begründung. Da wird gesagt, eben warum wir es tun sollen, denn du sollst daran denken, dass auch du Knecht in Ägyptenland warst und der Herr, dein Gott, dich von dort herausgeführt hat mit mächtiger Hand und mächtigem ausgestrecktem Arm. Das heißt, 2 unterschiedliche Begründungen. Einmal, weil wir Ruhe brauchen und zum anderen, weil wir diese Ruhe brauchen, um nachzudenken über das, was Gott für uns getan hat. Wenn wir uns da nicht immer wieder gründen, dass wir immer wieder am Sonntag uns Ruhe nehmen, einmal körperlich zur Ruhe kommen, aber auch geistlich, damit wir nachdenken können über das, was Gott für uns getan hat, dass er uns befreit hat aus den Knechtschaften dieser Welt, dann wird es dem Teufel ganz leicht, unseren Glauben anzufechten und damit auch unsere Nachfolge schwieriger und härter zu machen. Wir brauchen das, wir brauchen diese Ruhe. Und Barsabbas, Sohn des Sonntages, Sohn des Sabbates, ist eben jemand, der diese Ruhe dann hat. Das ist in diesem Namen verborgen. Und wir brauchen das auch. Das ist so wichtig für einen guten Nachfolger, dass er den Sonntag heiligt. Das ist so etwas, wo wir ja auch so ein bisschen in manchen Bereichen laissez-faire geworden sind. Wo wir sehen, naja, der Sonntag steht zur Disposition, das steht ja mitnichten. Der Sonntag ist etwas, den Gott gesetzt hat. 6 Tage sollen wir arbeiten und 1 Tag sollen wir ruhen. Wir sollen uns da nicht irgendwie ein festes Gesetzeskonstrukt auferlegen lassen, dass wir sagen, wir müssen dieses, jenes, solches tun. Daran ist Jesus dann gescheitert, nicht? Also das wird ja ausführlich berichtet, ob beim Ehrenraufen am Sabbat oder ob er nun am Sabbat jemanden geheilt hat. Aber wir sollen eine eigenverantwortliche Sonntagsheiligung finden, wo wir sagen, da stehen wir als Christen vor dem lebendigen Gott in unserer Nachfolge. Und da wird meine Sonntagsheiligung sicherlich anders aussehen als Ihre. Es gibt Leute, die sagen, ja, am Sonntag, da will ich nicht mehr als 1000 Schritte tun. Das ist für mich wichtig, um Gott zu ehren. Es gibt aber andere Leute, die sagen, ja, da ist gerade der lange Spaziergang für mich Erholung und Ruhe finden. Das ist nicht entscheidend. Entscheidend ist das eine wie das andere zur Ehre Gottes tue. Ob ich nun nur 1000 Schritte tue, so wie die Juden das am Sabbat getan haben, oder ob ich einen langen Spaziergang machen kann. Tue ich es zur Ehre des lebendigen Gottes, ist das in Ordnung. Aber das müssen wir wirklich auch machen. Wir müssen den einen Tag in der Woche ausrichten zur Ehre und zum Lob unseres Gottes. Das ist etwas ganz Wichtiges. An der Sonntagsheiligung hängt viel an Segen. Das berichtet uns das Alte Testament. Und wenn wir den Sonntag nicht heiligen, wenn wir das aufbrechen, wenn wir den zur Disposition stellen, dann müssen wir uns nicht wundern, wenn der Segen Gottes von uns genommen wird und eben unsere Nachfolge auch nur noch so ins Stottern gerät. Der Sonntag muss wirklich Tag des Herrn sein. Und wenn ich Nachfolger Jesu Christi bin, dann muss ich am Sonntag, am siebenten Tag Gott die Ehre geben. Das gehört für einen guten Nachfolger mit dazu. Es gibt sicherlich noch viele andere Dinge, die man zu sagen hat. Aber weil ich auch weiß, dass manch einer von euch und Ihnen damit so seine Schwierigkeit hat, weil er sich dann immer wieder von der Welt gefangen nehmen lässt, weil er sagt, ja, und da kann ich das noch geschäftlich tun und da gilt es, dieses noch zu tun und kriegt ja keiner mit, wenn ich dann auch noch meine Wäsche mache am Sonntag oder sonst irgendwas. Nein, da sollen wir ruhen und wir sollen den Sonntag des Tages des Herrn sein lassen. Übrigens, wenn ich jetzt immer Sabbat und Sonntag zusammengefasst habe, dann weiß ich, da wird es wieder ein paar E-Mails geben, zu sagen, ja, man muss aber am Samstag. Da steht nirgendwo in der Bibel drin, dass wir am Samstag oder am Sonntag. In der Bibel steht drin, wir haben das Verhältnis 1:6. 6 Tage arbeiten, 1 Tag ruhen. Es gibt Menschen, die müssen am Sonntag arbeiten. Die können da nicht ihren Sabbat machen, ob man Arzt ist oder Polizist ist. Aber auch diese Menschen sind gefordert, dann eine Sabbatpraxis zu finden, dass sie sagen, 1 Tag in der Woche muss ich ruhen. Und dass wir den Sonntag feiern, ist gut biblisch. Können Sie nachlesen, Apostelgeschichte 20. Da ist das schon in der ersten Gemeinde so, dass man zu Ehren Jesu Christi, zu Ehren seiner Auferstehung eben am Sonntag zusammenkommt und darüber noch einmal nachdenkt, was die Auferstehung bedeutet. Wenn ich nicht am Sonntag meinen Schabbat habe, sondern am Samstag, dann verunehre ich, das ist meine persönliche Überzeugung, verunehre ich den Herrn und Heiland Jesus Christus. Ich will ihm alle Ehre geben, seine Auferstehung loben und preisen. Übrigens auch in der ersten Gemeinde, so wissen wir es aus der Didache, ist das schon im ersten Jahrhundert genauso gefeiert und begangen worden, dass man den Sonntag, eben den Neubeginn der Woche, als Tag der Ruhe hatte und damit tatsächlich dieses Gebot eingehalten hat, dass man 6 Tage arbeiten soll und 1 Tag Ruhe halten soll. Aber das ist das Entscheidende, nicht an welchem Tag ich es mache, sondern dass wir dieses Gesetz einhalten zur Ehre und zum Lob Jesu Christi, unseres Herrn und Heilandes. Und das gehört für einen guten Nachfolger dazu, dass wir das Sonntagsgebot halten. Und ein Viertes, was wichtig ist für einen guten Nachfolger Jesu Christi, er muss bereit sein, die zweite Geige zu spielen. Ich hatte mir erst überlegt, über den Matthias und beide zu sprechen und den Barsabbas. Ich habe gedacht, nein, ich bleibe bei dem Barsabbas. Der ist jetzt gerecht vor Gott. Er ist auch jemand, der treu war. Er hält den Sabbat und er wird trotzdem nicht gewählt. Er rückt nicht in den Elferkreis vor. Wir wissen nicht, was es mit ihm gemacht hat. Jetzt hat man die beiden hingestellt vor die Gemeinde, man hat das losgeworfen und Gott selber hat ihn nicht erwählt. Gott selber lässt ihn zurücktreten ins zweite Glied. Aber das müssen wir aushalten in der Nachfolge Jesu Christi, dass wir manchmal nicht das bekommen, was wir uns eigentlich gewünscht hätten, wo wir aufgestellt sind und hätten höhere Ehren, höhere Weihen bekommen können. Barsabbas nicht. Barsabbas wird nicht in den Zwölferkreis aufgenommen, er bleibt Jünger, aber dieser letzte Schritt, der bleibt ihnen verwehrt. Jetzt kann man sich darüber Gedanken machen und kann sagen, wow, wie furchtbar und hoffentlich war er nicht frustriert, dass er dann auch noch im Jüngerkreis zurückgetreten ist, die Bibel berichtet nichts darüber. Aber das ist das, was es wichtig ist, im Reich Gottes zu tun, bereit zu sein, auch mit diesen Platzanweisungen Gottes, die eben nicht die erste Geige sind, zurechtzukommen. Demnächst wird ja Fußball-Weltmeisterschaft in Katar sein. Derzeit hat Hansi Flick, der Bundestrainer, einen vorläufigen Kader aufgestellt von 44 Spielern, die er mitnehmen könnte und will. Die sind benannt. Aber aus diesen 44 Spielern wird er nur 26 benennen. Das heißt, 18 fallen hinten runter. Das ist für die natürlich erstmal bedauerlich. Da kann man drauf gucken, zu sagen, hey, ich bin nicht dabei, ich werde nicht im endgültigen Kader sein. Man kann es aber auch andersrum sagen. Man kann sagen, hey, wenn ich zu den 44 gehöre, von den vielen, vielen Fußballspielern in unserem Land, von den annähernd über 1000 Profis, ich gehöre zur Elite, ich gehöre zu diesen 44. Hey, wenn ich Fußballer wäre, da würde ich mich riesig freuen, darüber bei den 44 zu sein. Und wenn ich dann eben nicht im ersten Aufgebot wäre, trotzdem wäre ich dankbar darüber. Aber das muss man dann trotzdem erstmal verarbeiten können. Das ist irdisch manchmal nicht ganz einfach, wenn man dann den letzten Schritt nicht machen konnte. Und auch im Geistlichen, auch das habe ich manches Mal in Gemeinden mitbekommen oder werde angeschrieben, wenn Leute beispielsweise bei einer Presbyteriumswahl oder Kirchenvorstandswahl nicht genommen worden sind oder Kollegen bei einer Pfarrerwahl dann eben nicht ins Auswahlverfahren genommen worden sind und müssen wieder zurück ins zweite Glied. Aber das ist für uns Christen wichtig, dass wir das bereit sind, auch zu tun. Wir müssen bereit sein, auch die zweite Geige zu spielen, weil es eben nicht nur die, die ganz vorne sind, gibt, sondern es braucht auch die, die im Hintergrund sind. Am Körper, am Leib Jesu Christi gibt es eben nicht nur den Mund, gibt es eben nicht nur die Hände, es braucht auch den Darm, es braucht auch die Füße, es braucht die Kniescheiben, alles zusammen. Und wir müssen bereit sein, immer wieder auch die zweite Geige zu spielen. Der große Dirigent Bernstein, der die New Yorker Philharmoniker geleitet hat, ist einmal gefragt worden, was denn das schwierigste Instrument sei, das man spielen könnte. Hat man so erwartet, diejenigen die Frage gestellt, naja, vielleicht das Klavier oder die Orgel. Und dann hat er gesagt, das schwierigste Instrument sei die zweite Geige. Er hat dann wörtlich gesagt im Englischen, one thing is harder than words can tell, to play the second fiddle well. Also es gibt nur eine Sache, die ist die schwerer als Worte erzählen können, nämlich die zweite Geige gut zu spielen. Er sagt, für die erste Geige, für die, die ganz vorne sind, die dann auch im Programm abgebildet sind, da kriege ich immer Leute, da kriege ich die Spitzenkräfte. Aber damit so eine Philharmonie funktioniert, damit das Ganze funktioniert, da brauche ich eben auch für die zweite Stimme, für die, die im Hintergrund sind, die besten Leute. Und das ist wichtig, dass wir das immer wieder verstehen, selbst wenn wir nicht die erste Geige spielen können, wenn wir nicht ganz vorne sind, dass die Platzanweisung, die Gott uns gibt, wir trotzdem mit aller Liebe, mit aller Treue füllen, zu seiner Ehre, zu seinem Lob und Preis. Das macht einen guten Nachfolger aus, dass er bereit ist, auch die zweite Geige zu spielen. Und ich glaube, dass deshalb diese Geschichte von der Nachwahl des 12. im Zwölferkreis so ausführlich beschrieben wird, dass uns klar gemacht wird, wir müssen immer wieder bereit sein, eben nicht nur für die Ehrung und für den ersten Platz, sondern eben auch dazu bereit zu sein, die zweite Geige zu spielen. Was einen guten Nachfolger ausmacht, da könnte man sicherlich jetzt noch vieles, vieles mehr zu sagen. Aber von diesem Predigttext ausgeben waren es eben heute Morgen vier Botschaften. Vier Botschaften, die wir sehen konnten an dem Josef Barsabas. Und ich möchte sie noch euch einmal zurufen, auf dass ihr einfach da in euch schlagt und euch noch einmal einfach bedenkt, ja, habe ich das, bin ich das, tue ich das, auf das, wenn ihr merkt, hey, das tue ich nicht oder da muss ich nacharbeiten, dass ihr da tatsächlich das umsetzt, was Gott euch zu sagen hat, auf das ihr in eurer Nachfolge Jesu Christi ein Stück weit weiter nach vorne kommt. Was einen guten Nachfolger Jesu ausmacht, er muss gerecht sein, er muss treu sein, er muss den Sonntag heiligen, er muss bereit sein, die zweite Geige zu spielen. Möge unser Herr und Heiland diese Predigt an deinem Leben und deiner Nachfolge segnen, dir zum Nutzen und ihm zur Ehre. Amen. Und der Friede unseres allmächtigen Gottes, der sehr viel höher ist als alle unsere menschliche Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem auferstandenen und lebendigen Herrn. Amen.